reißende Wassermassen die ganze Dörfer wegspülen, Erdrutsche, die Häuser in sich zusammensacken lassen, Menschen, die in den Fluten ertrinken. Solche Bilder kennen wir sonst vielleicht aus Bangladesch oder Indonesien. Wer heute vor 2 Monaten dem idyllischen Ahrtal mit seinen berühmten Weinbergen prophezeit hätte, dass Ähnliches in den nächsten 48 Stunden auch dort sich abspielen würde, der hätte wahrscheinlich nur ungläubige Blicke geerntet. Und doch haben im Ahrtal mehr als 140 Menschen die Hutflutnacht nicht überlebt. Zehntausende haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. In manchen Tälern sind mehr als 70% aller Gebäude schwer beschädigt. Wir widmen den Überschwemmungen vom Juli heute eine aktuelle Lebenshilfesendung. Anders als im gedruckten Programm ausgeschrieben, heißt es in der kommenden Stunde zwischen Trümmern und Hoffnung. Was bleibt von der Flutkatastrophe vor 2 Monaten? Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ein ganz besonderes Willkommen geht an alle Hörerinnen und Hörer, die uns aus einem der betroffenen Gebiete zuhören. Selbst wir alle, die wir das Geschehen ja nur aus der Ferne verfolgt haben, bekommen nur schwer die Bilder aus dem Kopf, die wir mit dieser Überschwemmungsnacht verbinden. Diese geisterhaft leuchtenden Autos, die durch die Straßen geschwemmt werden, oder Menschen, die auf den Dächern oder Bäumen auf Hilfe warten, das bekommt man wirklich nur schwer aus dem Kopf. Und wir können nur ahnen, welche Spuren diese Nacht ganz jenseits von den materiellen Schäden auch bei all denjenigen hinterlassen haben, die so schwer davon betroffen wurden. Aber mitten in der Verwüstung sind auch immer wieder Botschaften von Trost und Hoffnung aufgeschienen. Die sind auch durch die Medien gegangen. Und wir wollen hier in dieser Lebenshilfesendung 2 Monate danach auf beides schauen, das große Leid und auch den Umgang damit, mit dem Leid, aber auch auf die Hoffnungszeichen. Wir werden dazu mehrere Stimmen hören, die aus dieser Katastrophenzeit berichten und auch aus den Gebieten. Da ist zum einen Pater Raphael Balestrem. Er stammt selbst aus der Gemeinde Grafschaft in der Nähe von Ahrweiler und ist am Tag danach gleich in seine Heimat gereist, um mit anzupacken. Er ist uns heute für diese Sendung zugeschaltet. Herzlich willkommen, Pater Balestrem.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Guten Tag, Pater Balestrem, Sie gehören zum Orden der Legionäre Christi, die in dem ebenfalls betroffenen Bad Münstereifel eine Schule leiten. Auch von dort werden wir im Lauf der Sendung noch Berichte hören. Zunächst möchte ich aber noch Gabi Kastenholz begrüßen. Sie ist ehrenamtliche Helferin bei Radio Horeb im Team Deutschland und sie wohnt in dem kleinen Weinort Dernau, der fast komplett von der Ahr geflutet worden ist. Herzlich willkommen, Frau Kastenholz.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
Frau Kastenholz, wenn Sie jetzt um sich schauen, wie sieht es denn da jetzt bei Ihnen aus?
Ja, es ist eine große Verwüstung da bei uns. Also das Ahrtal, wie man es kennt, wird es gar nicht mehr geben. Häuser zerstört, Bäume weggerissen, also schwere Nussbäume. Die A ist einfach nur noch Katastrophe. Das ist alles weg. Es ist kaum noch Grün da, die Weinberge im Ort sind alle verschwunden, Häuser sind weg, man hat große Lücken hier, also das ist, ja,
man kann das heißt,
es gar nicht, jetzt, gar nicht fassen.
Selbst wenn man jetzt über Wiederaufbau spricht und so, aber es wird nie wieder so sein wie vorher, sagen Sie?
Es wird nie wieder so sein wie vorher. Es sind auch ganz viele Leute, die das Ahrtal verlassen, die gar nicht mehr zurück wollen nach dieser Katastrophe. Es ist eine große Veränderung da.
Das kam alles innerhalb von wenigen Stunden. Das ist ja das, was auch viele so entsetzt hat, dass das so schnell gehen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass die Erinnerungen an diesen Abend bei Ihnen allen noch ganz, ganz frisch sind. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie diesen Tag erlebt haben, den Abend, den vom 14. Juli.
Ja, das war, die Flut, das Wasser, das drang so schnell ein. Wir wohnen abseits von der Ahr, so 260 Meter entfernt, liegen so am Berg. Unsere nächste Straße heißt Bergstraße und wir wohnen am Hang. Man läuft noch ein Stückchen bergauf bis zu unserem Hofeinfahrt. Dann geht man 5 Außenstufen hoch und nochmal 5 Innenstufen bis zum Erdgeschoss und das war innerhalb weniger Minuten war das überflutet. Also das Wasser, das kam so schnell, dass man kaum reagieren konnte und kaum Möglichkeit hatte, irgendwas noch zu retten.
Obwohl sie höher liegen und obwohl sie eigentlich gar nicht direkt an der Ahr leben.
Nein, genau, so ist es. Also da hätten wir nie mit gerechnet, dass bei uns mal so viel Wasser kam. Wir hatten das im Erdgeschoss circa 1 Meter stehen. Also das war schon enorm.
Sie stammen ja von, sind ja von dort, auch Sie leben da ja schon ganz lange. Wie ist es denn mit Ihrer Familie?
Ja, meine Familie ist auch sehr stark betroffen. Ein Sohn, der wohnt zur Miete direkt an der Ahr und er hat also alles verloren. Die haben sich ins Dachgeschoss gerettet, weil das Wasser bis ins Obergeschoss gekommen ist. Eine andere Tochter, die hat gerade 3 Monate in ihrem Haus gelebt, was sie neu gebaut hatten. Da ist auch alles zerstört. Also es sind schon ganz schreckliche Dinge hier passiert. Und doch sind wir alle froh, wir sind alle mit dem Leben davon gekommen. Dafür danken wir Gott. Das war eigentlich so das schönste Geschenk für uns. Das andere ist dann halt nebensächlich.
Das heißt, da merkt man dann in so einem Moment schon, was wirklich das Allerwesentlichste ist.
Ja, das ist einfach so. Also wir haben so tolle Dinge erlebt, auch während dieser Nacht beim Aufräumen am nächsten Tag, dass wir gesagt haben, also Gott war da, Gott war sichtbar da für uns.
Hatten Sie denn zwischendurch auch die Befürchtung, dass Ihre Familie in Lebensgefahr sein könnte?
Ja, das war bei unserem Sohn. Da kam nachts um 23:30 immer noch mal eine WhatsApp-Nachricht. Sendet den Notruf aus, wir können hier nichts mehr tun. Wir sind schon bis ins Dachgeschoss geflüchtet. Und der Johannes hätte bereits ein Loch ins Dach gemacht, damit sie noch bis aufs Dach kämen, falls das Wasser noch steigen würde. Und dann kriegt man schon Angst und hat auch Angst um seine Familie. Ne?
Und die Rettungskräfte, wann konnten die überhaupt bei Ihnen in Dernau eintreffen?
Das war erst am nächsten Morgen so, als die Flut zurückging. Ne? Das war bis nachts um 1 ist die A gestiegen und dann war plötzlich Stillstand. Und dann hat es bis um 5 morgens gedauert, ehe das Wasser wieder so einigermaßen tief war, dass man mit Rettungsbooten fahren konnte, weil die Strömung so enorm war. Deswegen konnte man vorher gar nichts machen und auch in der Dunkelheit, man konnte ja gar nicht sehen, wo was war und wo Häuser waren und Wege waren, wo man her konnte. Ja, und dann haben auch Leute in Bäumen gehangen und um Hilfe gerufen und 2 junge Mütter haben im Baum gehangen, 7 Stunden lang und haben, ja, bis Hilfe kam.
Aber die konnten dann noch gerettet werden. Das ist
die konnten dann noch gerettet werden, ja. Also so in der letzten Minute. Die hatten eigentlich schon auch mit ihrem Leben abgeschlossen.
Es hat ja schon in anderen Teilen Deutschlands in den Tagen davor schwere Überschwemmungen gegeben. In Sachsen, in Oberbayern, dann kam Hagen dran, das Niederbergische Land, Wuppertal. Haben Sie irgendwann befürchtet, dass es auch Sie so richtig hart treffen würde?
Nein, überhaupt nicht. Also wir hatten nachmittags gingen zwar Meldungen in den WhatsApp-Gruppen rum, dass die A mehr steigen würde wie 2016. Da war sie 3,50 Meter hoch und das könnte jetzt 2 Meter höher werden. Aber mit einem Wasserstand von 8,50 Meter hat keiner gerechnet. Das war einfach unvorstellbar. Ich weiß auch nicht, ob die Leute wirklich, wenn gewarnt worden wäre, die Häuser verlassen hätte, weil das einfach so unvorstellbar war, dass das Wasser so hoch kommen würde.
Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie denn dann die Debatten um politische Verantwortung und so weiter?
Ja, das ist ganz schwierig. Also Katastrophenalarm hätte viel früher ausgesendet werden müssen. Denn in Sinzig sind ja 13 Menschen bei der Lebenshilfe, in der Lebenshilfeeinrichtung ertrunken. Und bis das Wasser in Sinzig ist, sind von hier bestimmt noch 2 Stunden. Man hätte also viel früher reagieren können. Aber gut, das ist
Hm.
halt so geschehen. Ich denke, man hat viel rausgelernt aus dieser Situation und dieser Katastrophe. Das muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht.
Ja, mir hat auch jemand gesagt, er sei sehr dankbar, dass er in der Nacht nicht zu Hause war, weil er sagte, wahrscheinlich wäre er einer von denen gewesen, die im Keller gewesen wären, um das Auto rauszuholen. Das sind so die Reflexe, die man erstmal automatisch hat, nicht? Und das, denke ich, das haben alle gelernt, dass man, wenn Wasser kommt, einfach große, große Vorsicht angesagt ist und man vielleicht nicht
Ja.
einfach instinktiv erstmal nach unten geht, ne?
Ja, das ist so. Das ist, man probiert noch das Möglichste zu retten. Unser Sohn hat auch noch einige Sachen hochgetragen aus dem Keller, was möglich war und wie das Wasser aber so einstürzt, das kam also so schnell gestiegen. Wir sahen es auf einmal nur noch durch die Haustür reinschießen und dann haben wir das Haus einfach verlassen. Da haben wir gesagt, wir gehen eine Straße höher. Und harren da der Dinge. Und dann, ja, war ein Nachbar in der Straße und hat gesagt, komm mit zu uns. Und dann haben wir dort die Nacht verbracht.
Und haben dann erst am nächsten Morgen überhaupt gesehen, was alles bei Ihnen zu Hause passiert
Das haben
ist.
wir erst am nächsten Morgen gesehen, als wir wieder zurückkamen, ne? Als das Wasser gefallen war und wir zurückkamen. Da, ja, da kamen mir dann schon die Tränen und wie ich das gesehen habe, was alles zerstört ist und wie es aussah.
Ja, ich kann
Ja,
mir
das.
vorstellen, das sind ja nicht nur, es sind ja nicht nur rein materielle Dinge, die dann weg sind, sondern da ist ja Geschichte, Erinnerung auch weg, Fotoalben und all solche Sachen.
Genau, so
Das
ist
sind ja.
es einfach, ja, es ist einfach alles weg, ne? Alles, was mit Erinnerungen zu tun hat, ist auf einmal nicht mehr da.
Wir schauen gleich nochmal auch darauf, wie Sie versucht haben, auch innerlich für sich mit dieser Situation zu gehen, wie Sie versucht haben, damit umzugehen. Ich möchte jetzt aber zunächst nochmal Pater Raphael Balestrem mit hineinnehmen in dieses Gespräch. Pater Balestrem, was haben Sie denn erlebt da, als Sie am 15. Juli auch mit den ersten Helfern schon da in Ihre Heimat gefahren sind?
Ja, für mich war es so, dass ich halt an dem Abend, wo die Katastrophe war, schon viele Nachrichten bekommen habe von Freunden, von Mitschülern, von denen viele an der A weiter wohnen mit ihren Familien. Und ja, dann war irgendwie sehr, sehr schnell die Frage auch für mich da, also, wie kann ich helfen, was kann ich tun? Und dann habe ich einfach gedacht, ja, der liebe Gott hat mir zwei Hände gegeben und jetzt ist einfach die Stunde, halt vor Ort mit anzupacken und die Familien zu unterstützen. Da sind ja auch viele Familien dabei mit kleinen Kindern. Und dann war halt sehr, also hat sich halt gezeigt, dass natürlich die Leute unterschiedlich betroffen sind. Bei manchen ist in Anführungsstrichen nur der Keller vollgelaufen. Andere hatten die Wohnungen teilweise oder ganz unter Wasser. Andere hatten Verstorbene im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft. Und ja, dann war es einfach so, dass wir angefangen haben, im ersten Haus, wo wir halt bei Freunden waren, da halt aufzuräumen und das Haus leer zu machen und die Arbeiten, die dann einfach waren. Da war nicht viel Zeit, auch bei den Familien, um das Ganze zu reflektieren, sondern es war einfach klar, hier gibt es jetzt ganz viel Arbeit und packen wir es an.
Das war so das Erste, gar nicht viel Gespräche, sondern das Erste, was gebraucht wurde, war Hilfe erst einmal. Wir haben auch mit, Sie haben ja als Legionäre Christi auch in Bad Münstereifel, das ebenfalls stark von den Überschwemmungen betroffen war, eine Schule, eine apostolische Schule. Und da war gerade in der Flutnacht Pater Valentin Gögele, der Ordensprovinzial der Legionäre Christi in West- und Mitteleuropa, auch zufällig vor Ort. Und er hat dann dort die Nacht mitbekommen und auch die Hilfen, die von der Schule ausgingen, koordiniert. Wir haben ihn vor der Sendung kurz erreicht und haben auch ihn gefragt, wie er diese Nacht erlebt hat und wie es dann weiterging.
Also der Abend selbst, da waren wir bei uns im Haus. Wir wohnen ein bisschen am Berg oben und dementsprechend war das bei uns jetzt am Abend, an diesem Mittwochabend, gar nicht so dramatisch. Der ganze Tag, der war natürlich schon sehr, sehr verregnet, aber wir haben uns nichts Größeres dabei gedacht und dann haben wir dann eher zufällig dann entdeckt, dass auch bei uns irgendwo Wasser eintrat und so weiter. Da waren wir schon bis Mitternacht und nach Mitternacht mit unseren Schülern an der Apostolischen Schule da am Werken und am Wasser durch den Keller fegen. Aber die große Überraschung und die Dramatik wurde mir ehrlich gesagt erst am nächsten Tag bewusst, als dann auch am nächsten Tag noch kein Strom, kein Wasser, kein Internet, kein Telefon ging und ich eigentlich am Vormittag eine Besprechung hatte und gedacht habe, ja, da fahre ich einfach ins nächste McDonald's und dort kann ich dann, habe ich Internet und dann passt das schon. Und als ich dann ins Tal runterfuhr, da wurde mir das Ausmaß dann bewusst. Das war dramatisch und schrecklich, was ich da gesehen habe.
Ja. Was haben Sie dann versucht, von der Apostolischen Schule aus zu tun?
Also das war so ein bisschen ein sich einfach mal konfrontiert sehen mit einer Situation, die man sonst nur aus Filmen kennt oder aus apokalyptischen Erzählungen, weil da Autos überall rumlagen und alles zerstört und die Schienen und die Brücken und die Häuser und Menschen alle auf der Straße. Und das an dem Tag war eher mal ein sich einfinden, so langsam dann kam man auch bei uns im Haus oben, der ein oder andere, der sein Haus verloren hatte, um nach Obdach zu fragen. Und mit der Pfarrei vor Ort, der Pfarrer war nicht da, aber sein Vikar, der Kaplan, und mit dem haben wir dann auf Wunsch auch der Stadt oder in Zusammenarbeit mit der Stadt einen Seelsorgepunkt eingerichtet. Und von dort aus dann bin ich dann auch mal in die Stadt nochmal reingegangen und dort vorm Rathaus stand dann die Bürgermeisterin und andere und man war einfach so ein bisschen in Schockstarre, hatte ich das Gefühl. Man wusste nicht, was jetzt zu tun ist. Das übersteigt alles jemals Dagewesene. Und dann haben wir uns angeboten, weil wir ja eine Großküche haben und auch bei uns dann im Laufe des Donnerstags auch schon wieder der Strom zurückgekommen war, dass wir eventuell schon warmes Essen machen könnten. Und das haben wir dann auch getan. Und dann ein paar Bierbänke. Und dann haben wir in der Stadt und am Abend, dann konnten die Leute, die nach 24 Stunden wieder mal was essen, was warmes essen. Und so ging das dann los. Das war an dem ersten Tag. Und dann ab dem zweiten war dann in der Früh, dann ab 9 Uhr gab's dann, haben wir versucht, irgendwie Kaffee zu machen, was Warmes, was anzubieten. Dann kamen die vielen Spenden, dann haben wir versucht zu ordnen. Das Ganze einzuordnen und dann gab es immer einen Kaffee und mittags dann was Warmes und abends auch wieder was Warmes. So ging das dann, lief das dann so an, so ein bisschen die organisierte Nachbarschaftshilfe, aber das war ja eine ganze Stadt, die da irgendwie Hilfe brauchte aber wo nicht so viele helfen konnten, weil ja alle selber betroffen waren oder sehr, sehr viele. Genau.
Sie hatten ja zu der Zeit gerade auch die Kinder vom Sommerkurs oben in der Apostolischen Schule. Haben Sie die einbinden können oder war das zu schwierig, weil einfach die Situation unten so katastrophal war, dass das für die Kinder vielleicht zu viel gewesen wäre?
Ja, das war eine interessante Situation, weil irgendwie sagt man sich, ja, uns geht es jetzt eh relativ gut, ist ja nicht schlimm, wir haben unser Programm, wir könnten eigentlich normal weitermachen, so quasi. Und trotzdem weißt du genau, dass ein paar hundert Meter weiter das Ganze, da ist eine Situation, die gibt's so nicht oder die war so nicht. Und dann hat man uns wirklich so abgesprochen im Leitungsteam und gesagt, wir müssen jetzt im Kopf und im Herzen umschalten. Und das war eine sehr interessante Situation, weil wenn das Leid des anderen, des Mitmenschen plötzlich so über dich hereinbricht, du vielleicht gar nicht so selbst betroffen bist, aber sagst, lass dich jetzt bitte auf diese Menschen ein. Nicht mehr dein Rhythmus ist wichtig, nicht mehr deine Sache ist wichtig, nicht mehr, dass du ein Kreuzzeichen machst und sagst, danke Gott, dass ich verschont geblieben bin, sondern der neben dir, der braucht dich jetzt und der braucht dich von morgens bis abends. Und das war, man muss sich so ein bisschen Gewalt antun und das war interessant zu sehen, weil die Kinder, unsere Jugendlichen, die sind da viel leichter, viel flexibler und die wollten unbedingt helfen und wir konnten die fast nicht zurückhalten. Wir hatten auch ein bisschen Sorge, weil man wusste ja nicht, wie gefährlich das Ganze ist, da in einer zerstörten Stadt da jetzt mitzuhelfen. Aber schon am darauffolgenden Tag, also am Freitag, waren wir eigentlich mit 20, 25, 30 Mann oder eben Jungs dann unten und durften schon und konnten wirklich mithelfen, den Menschen einfach mal Stein für Stein wegzuräumen, Schaufel in die Hand zu nehmen, Menschen unsere Hilfe anzubieten, Schlamm anfangen rauszutragen aus den Häusern und so weiter. Also die Jungs haben dann sehr gerne und sehr bereitwillig mitgeholfen. Es ist ein bisschen auch Abenteuer, aber eben auch schon Nächstenliebe, Bewusstsein, dass da Menschen in Not sind und auch in gewissem Sinne nicht nur Hilfe zu bieten, sondern auch Freude, Zuversicht, Hoffnung, Trost zu spenden und zu sagen, wir sind da, wir möchten irgendwie mithelfen. Und das hat man dann auch wirklich gespürt in der Bevölkerung, dass wenn, sagen wir, Freitagabend dann und auch Samstag, Sonntag kamen ja schon hunderte Helfer aus ganz Deutschland und aus Umgebungen und auch Nachbarn und so weiter, die kamen alle nach Münsteifel und da ging das richtig los, dann da war sehr, sehr viel Hilfe da.
Sie haben gesagt, Sie haben auch einen Seelsorgepunkt eingerichtet. Haben die Menschen überhaupt einen Kopf gehabt, darüber irgendwie nachzudenken oder Seelsorge anzufragen? Oder war die praktische Not so groß, dass man erstmal gar nicht da sich drum kümmern konnte oder wollte?
Genau, ja, da sprechen Sie einen guten, interessanten Punkt an. Genau das. Wir haben einen Seelsorgepunkt eingerichtet. Zu Beginn war der noch so ein bisschen am Berg oben, weil man nicht wusste, ob die Talsperre bei Schönau, ob die hält. Und dann, wenn das auch noch gebrochen wäre in den darauffolgenden Tagen, dann wäre wirklich nochmal eine große Flut gekommen. Und deshalb war der Seelsorgepunkt ein bisschen erhöht. Aber da haben wir sofort gemerkt, also nach 2 Stunden, da kommt eigentlich niemand. Das ist, die brauchen jetzt nicht in erster Linie, sagen wir, theoretische Seelsorge und Gespräch, sondern die brauchen Hilfe, die brauchen Nähe, die brauchen Kaffee, die brauchen eine warme Decke, die brauchen einen Wasserkocher, die brauchen so, gell, Wasser. Und deshalb war das sehr, ja, war wichtige Erfahrung, eben, dass man als Seelsorger zuallererst einfach Freund im Leid und Helfer in der Not sein soll und sein darf. Und dann von dort weg, also dann die Gespräche, klar, nach 3 Tagen, nach 4 Tagen, nach einer Woche, nach 2 Wochen, wenn man da zusammen jeden Tag ist, ergeben sich sehr viele und sehr schöne und sehr tiefe Momente des Austausches und auch des Trostes und der Tränen. Und der Gespräche. Aber das ist nicht das Erste. Ja. Das war unsere Erfahrung. Wir hatten am Sonntagabend, am 4. Tag, da haben wir dann in der Pfarrkirche Chrysanthus und Daria, konnten wir dann einen Anbetungsabend gestalten, im Night Fever-Stil, ein bisschen Kerzchen angezündet, das Allerheiligste ausgesetzt, auch Musik gemacht, Lobpreis. Und dann die Menschen dazu eingeladen, einfach mal zur Ruhe zu kommen, ein bisschen absacken zu lassen und dann vor allem auch Gott zu finden und sich vielleicht auch berühren zu lassen, trösten zu lassen. Und da waren schon ein paar Tage jetzt vergangen, die Menschen froh und innerlich berührt, dass da jemand ist, der da ist, der das Ganze auch sieht, der dabei war, auch bei der Katastrophe und der mich jetzt weiter trägt. Und das waren dann eher, also auch in Anlehnung, wo ich gesagt habe, in den ersten Stunden war pastoral jetzt gar nicht so die große Aktion, sondern das kam dann eben später. Und ich denke, dass das jetzt, also in der Zeit nach ein paar Wochen, da ist dann Seelsorge in einem noch ganz anderen Ausmaß vonnöten. Da kommen Dinge wieder hoch, da muss man das Ganze verarbeiten. Ich stehe jetzt so quasi in einem neuen Leben da. Vielleicht habe ich alles verloren, vielleicht habe ich sogar Menschen verloren. Vielleicht, das sind so Wellen der Seelsorge, wo man, sagen wir, im Rhythmus der Menschen gehen muss, nicht Antworten geben auf Fragen, die sie im Moment gar nicht haben. Aber dann eben die Antworten oder Gegenwart dann anbieten, wenn sie sie brauchen.
Also einfach das Dasein ist das Wichtige, das Hinhören. Es gibt eine Hörerin schrieb uns, dass viele Menschen doch sich das Leben genommen hätten, gerade ältere Menschen. Also da muss schon noch eine sehr, sehr große Not bei vielen sein, die einfach vielleicht alles verloren haben und vielleicht auch nicht mehr so jung sind, dass sie sagen, ach, dann bauen wir halt unser Leben nochmal von vorne auf, auch wenn es schwer ist.
Ja, dramatisch, ja. Das ist, als ich das jetzt auch, ja, in den letzten Wochen hat man ja viele dramatische Geschichten gehört und da fühlt man richtig mit, da versetzt man sich rein, das kann man gar nicht wahrhaben, dass Menschen in unserer Gesellschaft hier so sich innerlich so allein und so zerstört fühlen müssen, dass sie da keinen Lebenssinn mehr sehen. Das ist dramatisch, finde ich. Und gleichzeitig parallel dazu eben gibt es auch so viele Geschichten der Hoffnung. Ja, die gingen ja sogar durch die Medien. Ich fand das auch sehr erbaulich dann inmitten der Dramatik dann eben, wo ich in den letzten Wochen immer wieder den Ausdruck benutzt habe, wo das Beste und das Schönste, das Nobelste des Menschen nach außen gekehrt wird auch. Menschen, die wirklich sagen, ich setze mein Leben aufs Spiel, um zu helfen. Oder ich setze jetzt meinen ganzen Urlaub auch mal, um zu helfen. Oder ich habe in der Katastrophe Gott vertraut und da sind echte Wunder geschehen. Ja. Und da liegt absolute Trostlosigkeit. Eben ganz dicht beieinander zu einer Vision, die in der Dramatik des Lebens dann doch sich in die Arme Gottes fallen lässt. Und das ist das Leben des Menschen auf dieser Welt. Äußerlich kann alles in 100.000 verschiedenen Farben sein, aber was dann das Wesentliche ausmacht, das ist in unserem Innern, das ist in unserer Seele, das ist in dem, was, wie ist meine Beziehung zu Gott, zu mir selbst, zur Umwelt, zum Leben, was ist der Sinn, was ist die Zukunft, wie sehe ich das alles? Ja, und da sind wir wieder bei Seelsorge, ne? Zu helfen, den Sinn zu sehen, auch wenn es scheinbar sinnlos und absolut trostlos ist. Ja, das ist möglich, das habe ich erfahren. Ich habe selten, vielleicht auch nie, 2 Wochen erlebt, wo ich so stark und so nahe und so bewusst die Gegenwart Gottes auch in der ganzen Dramatik erfahren habe, auch gerade im Gespräch und im Sein mit den Menschen vor Ort.
Sie haben von den Geschichten gesprochen, die durch die Medien gingen. Die eine war von dem Baggerführer, der wirklich zur Berühmtheit kam, Hubert Schilles, der auch eben davon gesprochen hat, dass er sich gesegnet hat, bevor er diese lebensgefährliche Aktion, die Steinbach-Talsperre sozusagen zu entschärfen, angetreten hat. Ich habe übrigens mit ihm gesprochen. Ich wollte ihn gern auch für diese Sendung, für ein Gespräch einladen, aber er hat darum gebeten, dass man ihn dann doch jetzt mal von den Medien her in Ruhe lasse. Er sei eigentlich nicht der Mensch für viele Worte. Das ehrt ihn umso mehr, dass er eben da nicht versucht, auch noch seine Berühmtheit Profit zu schlagen, sondern eher wieder in den Hintergrund zurücktritt. Er sagte mir, es sei doch darauf angekommen, den Menschen zu helfen und mehr nicht. Haben Sie vielleicht für sich persönlich auch Geschichten, die Sie besonders berührt haben von dem, was die Menschen Ihnen erzählt haben?
Ja, da gibt es schon so einige, was mich am meisten berührt hat. Da gab es auch 2, 3, die in dieselbe Richtung gingen. Das war so, ist sogar eine Bekannte von uns jetzt an der Schule, die gesagt hat, schau, das größte Wunder, was jetzt passiert ist, am Tag danach, an dem Donnerstag, wir wohnen oben am Berg, unser Sohn ist unten im Tal und wir hatten seit 5 Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen. Da war einfach gut was dazwischen gekommen oder das hat sich so entfremdet. Und an dem Morgen steht der Sohn, der unten im Tal alles verloren hat, kommt zu uns, weinend, schluchzend, wir fallen uns in die Arme. Und er hat alles verloren oder viel. Und jetzt müssen wir schauen, wie das alles weitergeht. Aber wir haben eine Sache gewonnen, die man weder mit Geld noch irgendwie kaufen kann. Nämlich, es gab Vergebung, es gibt Versöhnung. Wir sind als Familie wieder vereint. Wir helfen natürlich und so weiter. Und das habe ich mehrmals verschiedene Nuancen so gehört. Und da sage ich, boah, was ist jetzt im Leben die Wertepyramide? Ne? Steht ja auf dem Kopf oder wird die jetzt gerade gerückt? Ja, andere einfach die Art und Weise, wie geholfen wird, ne? Dass Menschen an dem ersten Tag schon einfach die ganze Nacht durch aus Brandenburg oder unten aus dem Schwarzwald einfach durchgefahren sind und gesagt haben, ich muss einfach dort sein, ich will da helfen. Ja? Das rührt, das berührt. Ja? Dann eine etwas lustigere Szene war, unten in Bad Münstereifel gibt's die, oder gab's, jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht, das Gasthaus zur Hölle. Und ich war immer wieder mal dort und wir haben uns dann mit der Besitzerin immer wieder jeden Morgen beim Kaffee getroffen, haben uns umarmt und geweint, weil wir gesagt haben, in diesen schwierigen Zeiten sind Himmel und Hölle vereint, der Priester und die Hölle.
Pater Valentin Gögele, der in der Führung der Legionäre Christi im Orden ist, in der Ordensprovinz, und der uns erzählt hat im Vorfeld zu dieser Sendung, wie er die Nacht der Flutkatastrophe erlebt hat. Wir sprechen hier in der Lebenshilfesendung darüber, was bleibt 2 Monate danach, und wir sprechen mit unter anderem Pater Raphael Balestrim von den Legionären Christi, der in seiner Heimat als Helfer im Einsatz war, und mit Gabi Kastenholz. Sie ist ehrenamtliche Helferin bei Radio Horeb im Team Deutschland und ist selber von der Flutkatastrophe mit ihrer Familie stark betroffen. Pater Balestrem, Sie haben eben von Pater Gögele gehört, Valentin Gögele gehört. Wir haben es gehört, dass er sagte, am Anfang wird eben gebraucht, dass man einfach da ist und mithilft. Der Seelsorgepunkt war gar nicht so die Adresse, die erstmal aufgesucht wurde. Was Ähnliches haben Sie ja auch gesagt. Sie haben gesagt, man muss einfach erstmal anpacken, man ist dabei und dann ergeben sich Gespräche, wenn man da ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man als Priester in so einem Moment dasteht und mit der Schippe anpackt und Sachen rausschleppt, allein dadurch, dass man Priester ist und als Priester dort ist, provoziert das ja oft in den Menschen auch die Frage nach Gott. Haben Sie das auch erlebt, dass Menschen sich dann auch da mit Ihnen drüber geredet haben, vielleicht zum Beispiel gefragt haben, wo war Gott denn eigentlich in dem Ganzen?
Sehr wenig, aber es ist passiert. Und also die Mitschüler kennen mich ja und wissen, dass ich Priester bin und sagen natürlich, ja, was sagst du jetzt dazu und wie ist das? Und ich finde das eine sehr schwierige Frage, weil da habe ich einfach auch keine endgültige Antwort, das irgendwie einzuordnen und diese Frage, warum lässt Gott so ein Schicksal zu beantworten. Aber für mich ist es dann irgendwie interessanter und zielführender, sag ich mir dann für mich selber zu fragen, was möchte Gott mir damit sagen? Ne? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir alle, sowohl die Betroffenen als auch die Nicht-Betroffenen, die wir uns immer wieder fragen könnten in solchen Umständen, was will Gott mir damit sagen? Mehr als warum lässt er das zu? Was ist seine Botschaft durch dieses Schicksal an mich? Und ich kann es einfach jetzt für mich beantworten und kann das gerne teilen. Mir kommen da zwei Punkte in den Sinn, wo ich sage, das habe ich gelernt. Zum einen, Sie haben es umrissen, da war ja die Tatsache, wir haben einfach Hausrat aus den Häusern getragen, alles mit Schlamm und dreckig und nass. Aber da war ja ganz klar, was das für Sachen sind, für Möbel, für Gegenstände und wo man sagt, ja, es sind viele wohlgehütete Schätze, die irgendwie schön sind, die wertvoll sind, schöne Wohnungen. Und die trägt man dann an einem Tag alle aus dem Haus, stellt sie an die Straße, es ist alles voller Schlamm, es ist alles nass. Und so viele schöne Dinge sind auf einmal verloren. Und dann habe ich mir gesagt, ja, Raphael, meine Güte, an wie vielen Dingen hängst du vielleicht? Jetzt sind es nicht deine Sachen, aber an wie vielen Dingen, auch materiellen Dingen, hängst du manchmal? Und das war so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ja, auch ich muss irgendwie lernen, losgelöst zu sein und einfach zu sein und auf das Wesentliche zu schauen. Und das Wesentliche ist meine Freundschaft mit Gott. Das ist der Himmel, das ist die Liebe, die ich schenken kann und darf. Und das ist das, woraus es ankommt. Das war für mich so ein erstes Learning aus dieser Situation. Und eine zweite Sache ist, die Not der Menschen wirklich wahrzunehmen. Für mich war es jetzt alles natürlich sehr, sehr greifbar. Das Ahrtal kenne ich gut. Ich war dort in der Schule. Ich bin jeden Tag in die Stadt gefahren. Ich kenne jede Ecke. Ich kenne die Straßen. Ich kenne die Altstadt. Ich kenne die Brücken. Man kennt die ganzen Orte. Und wenn man dann sieht, was das Unglück dort angerichtet hat, ist man davon sehr ergriffen und kann da nicht einfach vorübergehen. Aber dann denke ich mir, wie oft sehe ich in der Zeitung oder im Internet irgendeine Schlagzeile über irgendein Unglück, wo Menschen leiden, wo Menschen zu Tode kommen und es berührt mich überhaupt nicht, weil ich es halt nicht kenne, weil es weit weg ist, weil ich damit nichts zu tun habe. Und das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, ja, auch ich muss lernen, in diesen Momenten nicht achtlos da vorbeizugehen, auch wenn es weit weg ist und auch wenn ich da vielleicht nicht direkt helfen kann, nicht direkt etwas tun kann, doch ein Herz zu haben, das dort mitfühlt und nach irgendeiner Möglichkeit sucht, auch für diese Menschen etwas zu tun, sei es irgendwas Praktisches, sei es ein Gebet, sei es was auch immer, aber eben nicht achtlos an dem Leid anderer Menschen vorbeizugehen. Und das sind Dinge, die ich aus dieser Situation gelernt habe und die für mich sehr, sehr eindrücklich waren und die ich mir da mitnehme.
Ja, danke schön, Pater Balestrem. Wie ist das bei Ihnen, Frau Kastenholz? Sie haben sich bestimmt auch die Frage gestellt in dem Moment, wo ist Gott? Also Sie sind ja jemand, dem Glaube auch ganz, ganz wichtig ist und die sich auch sehr für, zum Beispiel für Radio Horeb einsetzt. Das tun Sie auch wirklich, weil Ihnen Glaube etwas bedeutet. Wie ist es Ihnen damit in dieser Nacht gegangen?
Ja, wie ist es mir damit gegangen? Es war einmal so, dass ich zu einer Nachbarin rübergehen wollte an dem Abend, wie diese Katastrophe sich anbahnte, und habe gesagt zu meinem Mann, ich gehe jetzt rüber und bete mit ihr den Rosenkranz. Er wollte dann zu meinem Sohn gehen und zu unserem Sohn gehen und dort helfen, den Keller ausräumen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich setze mich jetzt mit der Nachbarin hin und wir beten den Rosenkranz. Ja, dann, aber dazu ist es dann gar nicht mehr gekommen, weil das Wasser halt so schnell kam und man räumen musste. Und in dieser Katastrophe, da funktioniert man einfach nur noch, wenn was zu räumen ist. Aber wie wir dann anschließend in der Nacht bei der Nachbarin, bei den anderen Nachbarn gesessen haben, da habe ich schon ist mir schon Gott ganz nahe gewesen. Da habe ich gebetet und ich war total zuversichtlich, wie der Notruf dann kam von unserem Sohn. Wir brauchen Hilfe, wir können nicht mehr, wir hängen im Dachgeschoss. Da habe ich nur gedacht, Gott hilft uns, Gott ist bei uns und ja, er verlässt uns nicht. Und das habe ich mit so einer Liebe gespürt, dass ich ganz zuversichtlich war, dass uns nichts passierte.
Das heißt, das hat sie trotz allem, was schlimm war, da durchgetragen, diese Gewissheit.
Ja, diese Gewissheit hat mich einfach getragen. Also andere, die dann in Panik gerieten, oh Gott, kriegte ich dann auch so mit. Es waren noch andere Leute in dem Haus, die geflüchtet waren aus ihrem Haus. Und ja, ich war einfach ganz ruhig für mich. Habe ich das erfahren.
Ja, man sagt ja immer, Not lernt Fluch, lehrt Fluchen oder Beten. Haben Sie das auch so erlebt, dass in Ihrer Umgebung die Menschen entweder so oder so reagiert haben?
Ja, das habe ich auch erlebt. Die einen Menschen, die reagieren dann wirklich und fragen, zweifeln an Gott und warum lässt er das zu? Und andere sind wiederum sehr überzeugt, dass es einen Gott gibt, der die Hand über sie gehalten hat, auch wenn sie mit Kirche gar nicht so viel zu tun haben. Aber sie haben gespürt, da ist jemand, der uns gehalten hat, der uns geschützt hat. Das haben wir also Leute auch selber erzählt, die ihr Haus verloren haben und die auch ausgeharrt haben auf dem Dachboden, bis sie gerettet wurden von der Bundeswehr. Die haben das auch ganz deutlich gespürt. Andere Sachen waren zum Beispiel bei der Tochter im Haus, die hat auch alles verloren, ist alles runtergefallen und sie sagt, ein Kreuz, was über die Haustür gehangen hat, nur mit einem dünnen Nägelchen festgemacht, sagt sie, das hing noch da am nächsten Tag. Ne? Das sind so Sachen, Bilder, die dann von beim Herzen Jesus, die hängen geblieben sind, also das ist unwahrscheinlich. Was in den Häusern so passiert ist, wo Glaube gelebt wird.
Da gingen auch immer wieder Bilder durch die Netzwerke von einem Marienbild, das ganze Haus ist weggebrochen, die Wand, wo das Marienbild hing, stand noch und so weiter.
Ja, also es gibt genau. Das gibt dann doch irgendwie Zuversicht, ne?
Wir sprechen hier über die Flutkatastrophe von vor 2 Monaten. Was bleibt 2 Monate danach? Gerade auch im Innenleben der Menschen. Pater Balestremes hat ja es haben Menschen gesagt, dass sie, die haben das überlebt und dann hinterher haben sie keinen Sinn mehr gesehen, haben sich wohl auch das Leben genommen, heißt es. Wie können Sie auch als Seelsorger, wie können wir als Christen auf Menschen so zugehen, die in so einer inneren großen Verzweiflung sind? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man älter ist und wirklich gar nicht mehr die Kraft hat, noch viel aufzubauen, das ist ja wirklich ganz, ganz dramatisch. Wie können wir als Kirche, als Christen da Antwort drauf finden?
Also ich glaube, auf der einen Seite alle diejenigen, die Kontakte in diese Unglücksregionen haben, da ist es sehr wichtig, halt viel Kontakt zu halten zu den Menschen vor Ort, die man kennt, in persönlichem Kontakt zu sein, die Freundschaften zu stärken, zu fragen, was gebraucht wird, wie man helfen kann, einfach die Nöte zu wissen und den Leuten, den Menschen dort ein klares Signal zu senden, wir sind bei euch und wirklich auch ja mit anzupacken und die Not zu lindern. Und darüber hinaus, da kann ich jetzt vielleicht mal eine konkrete Bitte aussprechen, auch an alle Hörerinnen und Hörer, einfach wirklich weiter zu beten. Das Ahrtal und die anderen Unglücksregionen hier im Rheinland sind jetzt nicht mehr in den Schlagzeilen. Es ist aus vielen Köpfen schon wieder raus, weil jetzt andere Themen anstehen. Aber das wäre einfach meine Bitte an alle, weiter für diese Menschen zu beten, weil das Leid ist noch lange nicht vorbei. Die Frau Kastenholz hat es geschildert, viele Wohnungen sind weiter verwüstet, viele Häuser haben kein Wasser, kein Strom, kein Gas. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun, das braucht viel Zeit und die Menschen brauchen einfach auch Gebet. Und das kann jeder von uns tun, diese Menschen persönlich mit ins Gebet einschließen.
Das ist, genau, jetzt, man merkt das wirklich, jetzt sind die Wahlen dran und so, man berichtet viel weniger drüber. Es gab ja das wurde immer wieder angesprochen, diese große, große Dankbarkeit gegenüber den vielen Helfern, die da kamen. Ich möchte mal gerne hören, ob Frau Kastenholz wieder da ist. Frau Kastenholz, hören Sie mich jetzt wieder?
Ja, ich bin wieder da.
Okay. Wie haben Sie das erlebt, die Helfer? Ich habe auch zum Beispiel gesehen, in Dernau, in Ihrem Ort, da war wohl ein Mann aus Hamburg, der hat sich 4 Wochen einfach Zeit genommen, hat sich Urlaub genommen und hat 4 Wochen richtig mit rangeklotzt. Das sind ja unglaublich bewegende auch Berichte gewesen, die da auch über die Medien gingen.
Ja, das war auch unwahrscheinlich. Wir haben das auch persönlich erlebt, hier in der Straße. Am Samstagnachmittag haben wir Helfer gesprochen, die haben das Freitagabend in den Nachrichten gehört, was hier geschehen ist und haben sich dann um 8 Uhr die Nachrichten gehört, um 11 Uhr ins Auto gesetzt und sind von Bad Tölz hier raufgefahren und haben dann einfach angepackt für einen Tag und sind am Sonntag wieder abgereist, weil sie gesagt haben, wir müssen helfen, wir müssen Schlamm scheppen. Also das war schon enorm, diese Hilfsbereitschaft, die da gekommen
ist. Ich habe es auch persönlich erlebt.
Zum Beispiel rief jemanden, ganz fremde Leute riefen an und sagten, können wir helfen kommen? Zum Beispiel der Rüdiger Enders von Radio Horeb. Wir haben noch nie Kontakt gehabt und kannten uns gar nicht. Und er hat sich auch ins Auto gesetzt mit seiner Frau und einer Bekannten und hat uns den ganzen Tag unterstützt. Ebenso haben wir ganz viel finanzielle Unterstützung erfahren. Wir sind nicht elementar versichert. Und hierfür möchte ich auch mal ein ganz herzliches Vergelt's Gott sagen, allen denen, die dazu beigetragen haben. Also das war enorm, was wir an Hilfe erfahren haben in dieser Situation und auch noch immer erfahren. Es bieten sich immer noch Leute an zu helfen und ja, man ist nicht allein. Man fühlt sich wirklich getragen in allem. Vor allen Dingen haben wir auch das Gebet gespürt. Wir sind so im Gebet getragen worden und haben dadurch in den ersten Tagen und Wochen so viel Kraft erhalten durch das Gebet von Radio Horeb. Die Apollinariskirche in Remagen hat ihre Wallfahrt für uns aufgeopfert und nur für uns im Ahrtal gebetet. Das haben wir richtig gespürt. Gott war einfach da in dieser Zeit.
Pater Balestrin hat eben angesprochen, dass die Nachrichtenbilder weg sind. Ist da so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt nach dieser ersten großen Hilfsbereitschaftswelle dann das wieder abflaut und dann sie dort dann doch wieder ein bisschen mehr allein gelassen werden?
Also ich persönlich erfahre das nicht so, wenn ich das hier so mitbekomme, auch im Ort. Es ist immer noch sehr viel Hilfe da. In der Woche ja nicht mehr, weil die Leute ja auch ihren Urlaub schon bereits alle geopfert haben. Der ist ja meistens im Sommer der Urlaub, aber so an den Wochenenden ist schon immer noch sehr viel Hilfe unterwegs. Und auch es gibt eine Plattform A-Help und da sieht man auch immer wieder, wie viele Leute ihre Hilfe anbieten.
Das heißt, es gibt
Bereitschaft ist schon noch enorm da.
Was bleibt von der Flutkatastrophe nach 2 Monaten, so mitten zwischen Trümmern und Hoffnung? Darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe. Vielleicht gibt es den einen oder anderen von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die das Ganze auch selber miterlebt haben oder die auch vor Ort waren und etwas Persönliches zu berichten haben. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden hier in dieser Sendung unter 089 517 008. 008. Das ist die Hörernummer von Radio Horeb, 089 517 008 008. Rufen Sie gerne an, wenn Sie wirklich persönliche Erlebnisse auch haben mit den, jetzt gerade mit dieser Flutkatastrophe vom Juli, wenn Sie persönlich vor Ort waren, dann freuen wir uns, wenn Sie selber auch uns etwas zu erzählen haben. Der Schock sitzt immer noch tief im Ahrtal und in den anderen angrenzenden Gebieten, die von den schweren Unwettern und Überschwemmungen im Juli stark betroffen und zum Teil auch vollkommen zerstört worden sind. Wir schauen hier in dieser Lebenshilfe aktuell danach, was bleibt zwischen diesen ganzen Trümmern, aber auch was bleibt an Hoffnungszeichen. Wir sprechen mit Gabi Kastenholz. Sie ist selber Betroffene, ist ehrenamtliche Helferin bei Radio Horeb und lebt in Dernau, das von der Flut zu einem ganz großen Teil überschwemmt worden ist, und mit Pater Raphael Balestrem von den Legionären Christi, der aus einem der Gebiete stammt, in der Nähe von Ahrweiler, und gleich mit den Helfern der ersten Stunde dort im Einsatz war. Wenn Sie uns etwas berichten möchten aus Ihren Erfahrungen mit dieser Zeit, dann können Sie gerne anrufen unter 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer 089 517 008 008. Frau Kastenholz hat uns auch schon mal das wiederholt, was wir wirklich in den Medien ganz, ganz viel gehört haben. Diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, die aufkam nach der Flutwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, die vielen Helfer, die aus allen Himmelsrichtungen zusammengeströmt sind. Ich habe gehört von einem Mann, der aus Bayern, der einen handwerklichen Betrieb hat, der für eine Woche seinen Laden dicht gemacht hat und mit seinen kompletten Werkzeugen und seiner ganzen Mannschaft für eine Woche angerückt ist, um dort zu helfen. Die müssen morgens um 7 aus dem Haus gegangen sein und abends um 10 Uhr wiedergekommen sein. Also solche Berichte gibt es immer wieder. Also diese große Hilfsbereitschaft. Pater Valentin sagte vorhin, solche Situationen scheinen manchmal das Beste aus dem Menschen herauszuholen. Pater Balestrem, ist es so, dass die Not, die große Not, oder dass die im Menschen offensichtlich etwas anrührt, was dann, wenn das Leben so vor sich hindümpelt, dann irgendwie doch eher verschüttet ist?
Ja, also ich kann diese Erfahrung nur teilen und das bestätigen, dass, was Pater Valentin gesagt hat, dass in dieser Not wirklich das Beste aus dem Menschen sichtbar geworden ist. Und diese Hilfsbereitschaft, die wir gesehen haben, war auch für mich atemberaubend. Ich bin in den ersten Tagen unten in Ahrweiler durch die Straßen gegangen und die Straßen waren ziemlich voll geparkt. Da gab es noch nicht diesen Shuttle-Service, der dann später die Helfer ins Stadtgebiet gebracht hat. Und da hat man Kennzeichen gesehen aus allen möglichen Gegenden Deutschlands, wirklich von weit weg. Und so viele Menschen waren dort vor Ort und haben geholfen. Das war sehr, 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 sehr berührend. Und auch in den verschiedenen sozialen Medien wurden immer wieder Einträge geteilt, wo Leute ihre Dienste zur Verfügung stellen. Sei es, dass sie Werkzeuge reparieren, sei es, dass sie Autos vermitteln, sei es, dass sie Helfer verpflegen. Und jeder versucht so mit seiner Expertise und seinen Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten. Und bis hin zu Leuten, die sich um verlorene Haustiere kümmern. Und das also war überwältigend zu sehen, wie viel Hilfsbereitschaft da ist. Und gleichzeitig ist es jetzt für mich überwältigend zu sehen, wie groß die Dankbarkeit vor Ort ist. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass wir das mal aussenden und sagen, die Frau Kastenholz hat auch schon gesagt, die Menschen vor Ort sind so, so dankbar für die ganze Hilfe, die sie erreicht hat, auch für die finanzielle Hilfe. Die spüren das, die nehmen das wahr. Und es ist so, dass sei es im Bad Münstereifel, sei es im Ahrtal, wenn man durch die Straßen geht, durch die Unglücksgebiete, an vielen Häusern, an vielen Ecken hängen irgendwelche Plakate, wo Leute einfach nur Danke draufgeschrieben haben. Danke an die Helfer, danke, dass ihr uns unterstützt habt, danke, dass ihr hier wart. In Ahrweiler gibt es so eine Mauer, die wurde vollgesprayt mit Dankbarkeit. und ja, in dieser Hinsicht kann ich das bestätigen, was Sie gesagt haben, Frau Fröhlich, dass die in dieser Not wirklich so viel Schönes aus den Menschen nach außen gekehrt wurde. Und das ist wirklich eine Freude.
Ich sehe gerade, dass Frau Germann uns anruft aus dem Kreis Bautzen. Herzlich willkommen, Frau Germann, hier in der Lebenshilfe.
Ja, hallo, ich bin schon vorgestellt worden. Ich möchte etwas Schönes berichten bei all dieser Traurigkeit und bei all diesen schockierenden und entsetzlichen Dingen, die da passiert sind für die Menschen. Nicht weit von Ahrweiler, etwas in der Anhöhe, ist ja Landershofen das Priesterseminar für Spätberufene. Und aus diesem Priesterseminar weiß ich, weil mein Sohn dort auch lernt, im ersten Jahr ging zu Ende, die waren gerade dick in den Prüfungen. Und da sind ganz viele Priesteramtskandidaten nach unten gegangen, nach Ahrweiler, und haben geschuftet wie die Irren. Und die drei, vier, die sich nicht trauten, so Hand mit anzulegen, weil sie es körperlich sich einfach nicht zutrauten, die haben andere Dienste übernommen. Die haben dann die total verschlammte Wäsche abends gewaschen. Am nächsten Tag war das dann wieder zum Anziehen. Die haben diese Dienste übernommen. Und diese Priesteramtskandidaten, die da unten mitgeholfen haben und gerackert haben, die haben ein wunderbares Zeugnis gegeben von unserer Kirche. Eine nichtgläubige Frau sagte dann zu meinem Sohn, ich wusste gar nicht, dass katholische Kirche auch so gut sein kann. Und die Priester waren sehr, sehr schockiert über die vielen Erlebnisse und hatten alle Angst, wenn sie dann in den Kellern den Schlamm rausschaufeln und mit Eimern raustragen, dass sie irgendwo auf Menschen stoßen, die ertrunken sind und was. Also es war schwer belastend. Die haben dann einen Antrag gestellt bei den Professoren, wo noch Prüfungen anstanden, ob sie die Prüfungen verschieben dürfen bis nach den Ferien. Und jetzt in den nächsten Tagen werden diese Prüfungen nachgeholt. Die haben natürlich frei bekommen. Und was auch ganz schön war, ein Professor, ich kann natürlich, weiß weder den Namen noch, welches Fach er unterrichtet hat, der schrieb dann an die Priesteramtskandidaten und bedankte sich und sagte, ihr habt mir wieder Mut gemacht, dass unsere Kirche doch noch das ist, was es sein soll, dass ihr runtergegangen seid und so geschuftet habt und so mitgemacht habt. Vielen Dank, hat sich ein Professor bei den Studenten bedankt. Und das hat wieder den Studenten unheimlich gut getan. Und das Priesterseminar hat auch viele Leute aufgenommen und gilt auch ein ganz großer Dank. Also es hat wirklich jeder getan, was er tun konnte. Und für uns alle war es sehr tiefgreifend, das zu erleben. Und auch der Sohn, der mit dabei war, unser Sohn, der ist auch bis zur Erschöpfung dabei geblieben. Aber das sagt er, je mehr ich gemacht habe, desto mehr Kraft bekam ich dazu. Hm.
Dankeschön, Frau Gehmann, dass Sie uns das erzählt haben.
Ja.
Danke, alles Gute. Ja.
Alles Ihnen. Gute auch allen Anwohnern in Ahrweiler. Und er wird dort auch weitermachen, das weiß ich. In diesem Sinne,
Dankeschön, auf Wiederhören.
Ja, Gottes.
Wiederhören.
Tschüss.
089-517-008-008, das ist die Nummer hier zur Sendung, unter der Sie uns erreichen und auch selber von vielleicht persönlichen Erlebnissen oder Gedanken zu der Flutkatastrophe von vor zwei Monaten mit etwas beitragen können. Kirche wird anders erlebt, sagte Frau Gehrmann jetzt gerade. Pater Balestre, mir fällt da der Satz ein aus der oder der Name Gottes aus der Bibel, ich bin der, ich bin da. Ist das vielleicht erst einmal das Wesentlichste, was Christen und was die Kirche vermitteln kann in solch einem Moment, ohne viele Worte?
Definitiv. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das war ja auch mein Empfinden in den ersten Tagen. Also ich muss jetzt keine Predigten halten, ich muss jetzt nicht irgend weiß der Geier was organisieren. Jetzt geht es einfach darum, da zu sein, bei den Leuten zu sein, zu schauen, was wird gebraucht, zu helfen. Und das gilt für die ganze Kirche. Das ist das, was wir tun können. Und gleichzeitig auch zu vermitteln, da knüpfe ich an Ihr Bibelzitat, Gott, der auch sagt, ich sehe euer Leid, dass die Menschen spüren können, dass Gott da ist und unser Schmerz, unser Leid, unsere Schwierigkeiten sieht und wahrnimmt und dass er nicht mit uns nicht die kalte Schulter zeigt und einfach vorübergeht, sondern dass er sich dessen annimmt. Und ich glaube, das zu vermitteln und das die Menschen spüren zu lassen durch die Hilfe, durch den Einsatz, ist total wichtig.
Frau Kastenholz, was ist für Sie so die wichtigste Botschaft des Glaubens, die Sie so getragen hat, auch in dieser schweren Zeit oder auch bis heute trägt? Sie sind ja noch lange nicht durch.
Ja, was ist die wichtigste Botschaft? Einfach auch, dass ich weiß, Gott ist da. Gott sieht uns mit unserem Leid. Gott hilft uns auch hindurch durch das Leid. Das ist für mich einfach diese Botschaft, die diese Katastrophe mir gezeigt hat. Und da möchte ich auch nochmal anschließen, was die Frau Gehrmann gesagt hat. Also wir waren selbst im Priesterseminar untergebracht, 2 Wochen. Und das war auch so eine sehr gute Zeit für uns. Wir konnten immer morgens am Gebet des Priesterhauses teilnehmen. Und so in den Tag starten, mit Gott in den Tag starten. Und das hat unheimlich gut getan. Während dieser ersten Zeit fühlten wir uns einfach getragen von ihm.
Wenn man jetzt in den Gebieten ist, meine Mutter ist selber in Bad Neuenahr, insofern habe ich das auch vor Ort einiges immer wieder gesehen und mitbekommen. Man sieht ja, es wirklich, das sagten Sie ja auch, Frau Kastenholz, es wird noch ganz, ganz viel zu tun sein. Es wird nicht mehr so werden wie vorher. Alle hoffen, dass es dennoch irgendwie doch wieder schön wird und lebbar dort im Ahrtal, auch wenn viele gehen jetzt einfach, weil sie kein Vertrauen mehr haben. Oder weil sie sich nicht vorstellen können, dass es dort jemals wieder richtig auch so schön wird, wie sie es gekannt haben. Es ist ja wirklich liebliche Gegenden, viele. Ist da man ja manchmal einfach erschöpft und sagt sich, mein Gott, das ist so viel zu tun, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll?
Ja, das ist einfach so. Man weiß wirklich nicht, wo man anfangen soll, was zuerst gemacht wird. Aber jetzt kommt so, man ist so allmählich durch mit diesem Entkernen alles raushauen, was nötig ist. Und jetzt kommt die Zeit des Abwartens. Jetzt muss alles trocknen im Haus, bis man mal wieder aufbauen kann. Und ich glaube, das ist auch noch eine ganz schwierige Zeit, weil man so ungeduldig ist. Man will es wieder fertig haben. Man möchte es möglichst schnell wieder schön haben im Haus und das geht einfach nicht, weil das trocknet sehr, sehr langsam. Man muss, man braucht ganz viel Geduld und Ausdauer.
Wenn es dann wieder langsam Schritt für Schritt weitergeht, denke ich, kann man auch nur immer sich wieder einüben in dieses jetzt im Moment sein. Nicht? Man möchte gerne planen, man möchte, dass es schneller geht. Es werden Hilfen gebraucht. Die Hilfen kommen vielleicht auch nicht so, wie man sich es erhofft. Und dann gibt es die eine Botschaft, die uns der Glaube auch sagt, unser tägliches Brot, Schritt für Schritt. Und Gott ist jetzt da, nicht übermorgen, wenn wieder gestrichen ist, sondern jetzt schon mitten in dieser Wohnung, die vielleicht immer noch müffelt und feucht riecht und so, sondern er ist jetzt da.
Genau, so ist es. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, immer wieder neu bewusst machen.
Pater Balestre, wenn Sie darüber nachdenken, was können wir jetzt lernen aus dieser Zeit? Was sollten wir mitnehmen? Sie haben gesagt, Gott sagt jedem Einzelnen etwas in jedem Augenblick und gerade in solchen Momenten wird es vielleicht besonders deutlich. Aber können wir auch als Kirche eine Botschaft davon mitnehmen oder gesamt als Gesellschaft?
Ich glaube, also es ist vor allem eine Prüfung auch für unsere Hoffnung und für unsere Zuversicht. Und in so einer Krise Hoffnung und Zuversicht zu behalten, ist nicht leicht. Aber ich habe in den letzten Monaten immer wieder Momente erfahren dürfen, wo ich so viel Hoffnung und Zuversicht inmitten dieses Leides gespürt habe. Also schon in den ersten Tagen haben die Anwohner in Ahrweiler dann ihre Schützenfahnen wieder rausgehangen und während die Straßen unten noch voller Schlamm war und voller Sperrmüll und mit so vielen ja einfach unpassierbar waren, hingen darüber diese weiß-roten Fahnen. Und das hat den Menschen so viel Hoffnung und so viel Zuversicht gegeben, dass sie gesagt haben, ja, wir packen das an und wir versuchen das. Und andere Momente waren, wo eine Familie, die ich wenig kenne, aber waren da zum Helfen. Und dann haben sie inmitten des Chaoses eine alte Bibel wiedergefunden, die so einen Holzeinband hat. Und die haben sie dann aufs Fenster gestellt draußen, aufs Hausfenster. Und das war für alle sichtbar. Und das sind so Momente, wo man spürt, es ist Hoffnung da und Hoffnung und Vertrauen auf Gott. Und ich glaube, das tut uns allen sehr gut, inmitten dieser Zeiten, wo es viele verschiedene Krisen gibt, zu sagen, uns zu erinnern, Gott ist da. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Er ist der Herr des Lebens und der Geschichte. Er führt uns, er leitet uns, er weiß, was wir brauchen, er sieht uns, er ist bei uns. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle aus diesen letzten Tagen, Monaten, Wochen lernen dürfen.
Ja, wenn die Hände völlig leer sind auf einmal, nicht, dann sieht man auch vielleicht, dass wo man einfach sich gut gefühlt hat und so, einfach weil es gut war, weil es schön war. Das erzählen ja auch viele, die durch schwere, schwere Zeiten gegangen sind. Manchmal ist es ja auch einfach eine sehr schwere Krankheit, wo einem alles plötzlich genommen wird, wo alle Sicherheiten plötzlich wegbrechen. Und dann stellt sich eben die Frage, die Gott an uns richtet: Kannst du deinen Fuß weiterhin auf mich stellen? Kannst du mir weiter vertrauen, dass ich es dennoch gut mit dir meine?
Und ja, so viel, also Sie haben vorhin angesprochen, Suizid und so weiter. Ich glaube, so viel Verzweiflung, wie es möglicherweise auch gibt, genauso viel, also Hoffnung und Zuversicht spürt man einfach auch da. Und das konnte ich in den letzten Monaten immer wieder erfahren. Und wenn dann die Leute, die so schweres Leid getroffen haben, so viel Hoffnung und Zuversicht haben, dann sage ich mir: Raphael, lern was davon, das kannst du auch haben. Wenn es bei dir mal schwierig ist, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es dir vielleicht gedacht hast, wenn Krisen da sind, verlier dein Vertrauen auf den Herrn nicht. Er ist da und er führt dich.
Dankeschön, Pater Raphael Balestrim, vielen Dank. Frau Kastenholz, was würden Sie sagen, was nehmen Sie jetzt für sich mit als Botschaft?
Ja, ich nehme auch mit, dass ich auf den Herrn weiterhin vertrauen werde, dass ich ja ganz mein Leben nach ihm ausrichten möchte, was nicht immer einfach ist, nicht immer leicht ist, aber im Vertrauen auf ihn werden wir diese Situation auch meistern und schaffen.
Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Frau Kastenholz, auch vielen Dank nochmal für Ihren Einsatz für Radio Horeb, dass Sie eben auch damit helfen, dass diese Botschaft auch weitergetragen wird. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja,
wir haben gesprochen
gerne.
Hier in dieser aktuellen Lebenshilfesendung zu dem Thema Zwischen Trümmern und Hoffnung. Was bleibt von der Flutkatastrophe vor 2 Monaten? Vielen Dank, Gabi Kastenholz und Pater Raphael Balestrim, dass Sie mit dabei waren in dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen, Frau Kastenholz, wirklich von Herzen, dass die Hilfe nicht ausbleibt, ja, dass Sie nicht vergessen werden, sondern dass auch die Menschen weiter dran bleiben. Das ist ja eine wirklich der wunderschönen Botschaften gewesen dieser schwierigen und schlimmen Tage, die große Hilfsbereitschaft der Menschen, das macht Hoffnung. Ich habe eine Bekannte, die stammt aus Syrien, und sie hat hinterher zu uns gesagt: Ja, bei euch ist jetzt alles zerstört, aber der Unterschied ist, ihr fangt wieder mit dem Aufbau an, bei uns bleibt alles zerstört. Und das ist vielleicht dann doch etwas, was wir hier, weil vielleicht mehr Möglichkeiten da sind, weil vielleicht die Lebenskraft oder die Hoffnung, dass es besser werden kann, noch nicht so ganz in den Fundamenten erschüttert ist wie in anderen Teilen der Welt, ist dann doch die Fähigkeit, wieder aufzustehen und anzupacken und es doch wieder aufzubauen. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie uns auch von dem erzählt haben, was Ihnen persönlich Mut macht. Die Sendung können Sie nachhören bei Radio Horeb in der Mediathek oder auch gerne weiterempfehlen unter horeb.org in der Mediathek unter der Rubrik der Sendereihe Lebenshilfe oder Christ und Welt. Da finden Sie diese Sendung in Kürze dann zum Nachhören. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch, die gebetet haben, die mitgebetet haben in diesen Zeiten. Vielen Dank auch für diejenigen, die mit ihren Spenden unterstützt haben. Danke, sagt Gabi Fröhlich, Ihnen allen, und noch einen gesegneten Tag.